Etwas, was für eine gewisse Euphorie gesorgt hat, zumindest unter denjenigen Menschen, die Sympathien mit der Kommunistischen Partei Österreichs haben. Denn diese hat in Salzburg bei den vergangenen Gemeinderatswahlen, die vor kurzem stattfanden, 23,1% der Stimmen geholt. Ein Ergebnis, was aufbaut aus einem vorherigen Wahlergebnis von 3,7%. Ihr merkt daran schon, wow, das ist ein ziemlicher Sprung. Insgesamt das Ergebnis versechsfacht. Damit wurde die KPÖ überraschend zur zweitstärksten Kraft im Gemeinderat, noch vor den konservativen ÖVP, den linksliberalen Grünen und der FPÖ. Allerdings knapp hinter der SPÖ, die mit 25,6% noch am meisten Stimmen bekommt hat. Besonderheit in Salzburg ist, dass gleichzeitig auch der Bürgermeister direkt gewählt wurde. Und da kam beim ersten Wahlgang dann raus, dass die Kandidaten von KPÖ und SPÖ in eine Stichwahl gehen mussten. Und die hat dann tatsächlich die SPÖ gewonnen. Aber auch das war interessant noch zu beobachten. Und das, was da passiert ist, passiert so ein bisschen vom Hintergrund, dass auch in Salzburg die KPÖ, sofern ich das richtig verstanden habe, das Grazer Modell anwendet. In Graz, erinnert ihr euch vielleicht, ist das schon etwas länger her, dass die KPÖ einen Wahlerfolg einfahren konnte. Ein Modell der Basisarbeit, das wir uns ein bisschen näher anschauen wollen. Und dafür habe ich jetzt hier eingeladen Roberta Jelinek, Gemeinderätin für die KPÖ in Salzburg seit neuestem. Gut. Und ich habe es jetzt schon ein bisschen angesprochen, das Grazer Modell der Basisarbeit. Was im Wesentlichen mich hier vor allem interessiert, erstmal mit Blick auf, wie funktionieren eigentlich Kommunalwahlen, die ja in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und noch ein paar anderen Ecken in Deutschland gemeinsam mit den Europawahlen demnächst anstehen am 9. Juni. Was ist da das, was die KPÖ anders gemacht hat, um als eine linke Partei in Zeiten von Rechtsruck so viele Stimmen zu gewinnen?
Also ich glaube, dass sehr viele Menschen merken, dass wir als KPÖ eine grundlegend andere Partei sind, und das liegt sehr viel an diesem Grazer Modell, glaube ich, das du schon angesprochen hast. Also das Grazer Modell zeigt sich dadurch, dass wir als Abgeordnete Sozialsprechstunden machen. Diese Sozialsprechstunden sind für uns ein ganz, ganz zentraler Teil unserer politischen Arbeit. Nicht nur, weil wir gerne Menschen helfen, sondern vor allem, weil wir da die Ideen für unsere Anträge, Aktionen und Veranstaltungen herkriegen. Also ein ganz konkretes Beispiel wäre ein Kautionsfonds zum Beispiel, wo wir gemerkt haben in unserer Sozialsprechstunde, es gibt sehr viele Menschen, die sich die Kaution nicht leisten können. Also haben wir einen Kautionsfonds in der Stadt Salzburg beantragt, und dieses Modell sorgt auch dafür, dass wir sehr viel Glaubwürdigkeit innerhalb der Salzburger Bevölkerung haben. Wir geben auch alles über einem normalen Facharbeiterlohn, also das sind jetzt momentan 2.300 Euro in Salzburg, in einen Hilfsfonds ab, wo man dann auch in den Sozialsprechstunden konkret unbürokratisch helfen kann mit dem Geld. Aber vor allem liegt unser Fokus darauf, mitzubekommen, was sind die Probleme von den Leuten, wo können wir konkret helfen, was sind die Hebel, die wir haben, um das Leben der Menschen konkret zu verändern.
Ein Kautionsfonds bezieht sich in dem Fall auf die Kaution für eine Mietwohnung.
Ganz genau.
Nur damit wir da auch vom selben sprechen, weil manchmal ja in gleiche Wörter unterschiedliche Sachen bedeuten in Österreich und Deutschland. Genau. Das frage ich mal kurz nach an der Stelle. Das heißt, Kernelement ist tatsächlich einfach auch im Gespräch mit der Bevölkerung zu sein, was die gerade brauchen, aber auch eine finanzielle Unterstützung anzubieten.
Ja, also die finanzielle Unterstützung, die funktioniert einmalig. Also wenn jemand zu uns kommt und natürlich und sagt, ich kann meine Kinder nichts mehr zum Essen kaufen, dann unterstützen wir natürlich auch mit Geld. Aber der Fokus bei den Sozialsprechstunden liegt darauf, die Menschen längerfristig natürlich irgendwie eine Perspektive zu geben. Also dementsprechend verweisen wir sie auf andere karitative Einrichtungen, auf staatliche Stellen, versuchen mit ihnen Anträge auszufüllen und an Sozialleistungen zu kommen, solche Dinge. Also das ist die Hauptarbeit in den Sozialsprechstunden. Und das führt natürlich dazu, dass wir als Abgeordnete uns auch nicht so in diese Politik-Bubble zurückziehen, was natürlich auch wieder der Glaubwürdigkeit zutut, würde ich sagen.
Das ist bestimmt auch ein Element. Welche Themen sind es dann, die über diese Sozialsprechstunden bei euch tatsächlich so am meisten ankommen, die ihr dann auch zum Kern der Arbeit macht, wenn ich das richtig verstanden habe?
Also in Salzburg ist das Wohnen ein sehr, sehr großes Thema oder vor allem das Mieten. Salzburg ist eine der Städte in Österreich mit den teuersten Mieten. Der Quadratmeter kostet da im Schnitt 20 Euro im Monat. Und da können natürlich sehr viele Leute einfach nicht mehr mit. Also wir haben sehr viele Menschen in unserer Sozialsprechstunde, die enorme Mietrückstände haben, die seit Monaten den Strom nicht mehr gezahlt haben, die kurz davor stehen, ihr delogiert zu werden oder eben mit Strom- oder Heizungsabschaltungen kämpfen. Solche Dinge, also es sind schon wirklich sehr grundlegende Bedürfnisse, wegen die Leute zu uns kommen. Also die Teuerung in den letzten Jahren hat auch sehr viele Salzburger sehr zu schaffen gemacht.
Das hat dann auch zur Folge, dass, wenn ich das richtig gesehen habe, ja auch die Wohnungspolitik im Wesentlichen das Hauptwahlkampfthema war für die KPÖ in Salzburg selber. Wie wirkt sich dieses Modell eigentlich dann auch darauf aus, wie so ein Wahlkampf eigentlich geführt wird? Also klassischerweise macht ja eine Partei ganz viele Plakate und ein paar zentrale Veranstaltungen und vor allem viel Wahlwerbung. Ändert sich das dann, wenn so ein Sozialsprechstundenmodell da im Hintergrund steht, wie das aussieht?
Also wir machen schon vor allem klassischen, in der Wahlkampfzeit schon vor allem klassischen Straßenwahlkampf, also mit Ständen und Plakaten. Es wird uns aber sehr oft von den anderen Parteien auch vorgeworfen, dass wir Dauerwahlkampf machen, weil wir tatsächlich in der Zeit zwischen den Wahlen um einiges präsenter in die Stadtteile und auf der Straße sind als während dem Wahlkampf tatsächlich. Also unter der Wahlkampfzeit sehr viel mit Ständen und Plakaten. In der Zeit, wo die wirkliche Arbeit passiert, da sind wir auch bei den Menschen daheim, wegen eben vor allem die Sozialsprechstunden. Wir gehen auch sehr viel in die nördlicheren, ärmeren Stadtteile und reden dort mit den Menschen, wie man ihr Leben verbessern kann. Das passiert aber eigentlich alles während dem Jahr praktisch und nicht in der Wahlkampfzeit.
Eine Sache, die ich mich da so jetzt ein bisschen frage, wenn ich höre, so, okay, es werden vor allem die Sorgen und Bedürfnisse der Leute aufgenommen, die zu den Sozialsprechstunden kommen, ist das ja eigentlich die Idee einer Partei ist ja auch ein Programm zu haben, das man vertreten möchte und das nicht unbedingt im Einklang steht mit einer Mehrheit in der Bevölkerung oder vielen Menschen gar. Und jetzt gerade bei etwas wie einer kommunistischen Partei ist das etwas, wo die Meinungen doch dann sehr stark davon abweichen können, was die eigentlichen Forderungen, die das Label kommunistisch ja eigentlich mit sich bringen, angeht. Also wenn ich dann denke an irgendwie Vergesellschaftung oder gar Verstaatlichung von großen Teilen von Wirtschaftssachen und dergleichen, sind das ja Sachen, die wahrscheinlich die meisten Leute so jetzt gar nicht vertreten. Wie verhandelt ihr die eigene Überzeugung, die eigene politische Position mit dem, was an euch herangetragen wird?
Also wir haben gerade auch schon darüber geredet, es geht sehr viel für uns um das Gemeinwohl, also die Dinge, die jeder Mensch jeden Tag braucht, Strom, Wasser, ein Haus über dem Kopf und das sind für uns, ein Dach über dem Kopf, Entschuldigung, das sind für uns Themen, wo man Kapitalismuskritik für sehr viele Menschen sehr greifbar machen kann, weil, glaube ich, jeder versteht, dass beim Wohnen zum Beispiel nicht die Profitinteressen im Vordergrund stehen sollten, sondern der Mensch, der da wohnt. Und deswegen wählen wir diese Themen ganz konkret aus, um unsere Kapitalismuskritik, die wir ja als ernsthafte Kommunistinnen schon haben, weiterzubringen und den Dialog auch dementsprechend nach links zu pushen.
Das heißt natürlich, dass es dann auch eine Rückbindung gibt mit den Leuten, die mit euch sprechen, dass ihr auch natürlich auch mit denen diskutiert und versucht, da auch nochmal eure Überzeugung auch anzubringen.
Genau, also wir haben in Volksheim, das ist das Parteilokal der KPÖ in Salzburg, ein sehr, sehr großes Freizeit- und Bildungsangebot, wo immer wieder Menschen, die eigentlich nicht in der Partei sind, zu unseren Workshops und Diskussionsveranstaltungen kommen, weil sie uns gern verstehen wollen als Kommunistinnen. Und das funktioniert auch sehr oft sehr gut und einige von diesen Leuten werden dann auch aktiv bei uns.
Jetzt ist das Grazer Modell in Graz schon seit sehr langer Zeit umgesetzt worden, bevor es zum Wahlerfolg kam. In Salzburg, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es gar nicht so lange her, dass das jetzt so gemacht wird und trotzdem kam es sehr schnell zum Wahlerfolg. Gibt es da konkrete Gründe für?
Naja, also ich würde schon sagen, dass ein Teil von dem Ganzen auf jeden Fall auch der Kai ist, also Kai Michael Dankl, unser Spitzenkandidat und jetzt dann bald Vizebürgermeister, ist einfach als sehr talentierter Politiker, da kann man, glaube ich, nichts dagegen sagen. Und das hat uns natürlich in Salzburg extrem weitergeholfen. Ich glaube aber, dass es in Wirklichkeit eben an dieser Struktur liegt. Also wie du schon sagst, die Grazer verfolgen dieses Modell seit 30 Jahren. Da hat es zuerst den Ernest Kaltenegger gegeben, der dort zuerst in den Gemeinderat in Graz und dann in den Landtag in der Steiermark eingezogen ist. Und wie der dann gesagt hat, er zieht sich zurück, er geht in den Ruhestand, hat es auch geheißen, so, und das war jetzt die Kaltenegger-Partei und die ist jetzt wieder vorbei. Und mittlerweile kennt jeder in Österreich und auch darüber hinaus die Grazer Bürgermeisterin Elke K., würde ich sagen, viel mehr nur als Ernest Kaltenegger. Also es liegt schon natürlich auch an die Persönlichkeiten, die wir haben, aber ich glaube, dass diese Struktur unser Geheimnis hinter unserem Wahlerfolg ist.
Das, was da so ein bisschen aber dann auch sich zeigt, ist, dass es nicht immer 30 Jahre braucht, bis eine Struktur tatsächlich auch Ergebnisse liefert. Und das ist, glaube ich, so vielleicht auch das Interessante an dem Ganzen. Jetzt seid ihr im Gemeinderat plötzlich mit über 20%. Was heißt es für die Möglichkeiten, die ihr habt, tatsächlich konkret eine Politik umzusetzen, die bei den Bedürfnissen der Menschen ansetzen soll? Was für Möglichkeiten gibt es da in der Kommunalpolitik in Österreich?
Also wir sind jetzt schon in Gesprächen, in Parteiverhandlungen mit den anderen Parteien, die in der Stadtregierung sitzen. In Salzburg gibt es eine Proporzregierung, also wir haben 5 Sitze in der Stadtregierung, die von verschiedenen Parteien eben proporzmäßig besetzt werden. Und wir haben davon einen Sitz. Und zwar haben wir das Ressort Bauen, Wohnen und Bodenpolitik bekommen und werden natürlich vor allem da sehr viel versuchen, in Bewegung zu setzen. Eine der ersten Sachen, die in Österreich gerade sehr stark diskutiert wird, ist die Leerstandsevaluierung bzw. darüber hinaus vielleicht eine Leerstandsabgabe, was in Salzburg ein sehr, sehr großes Thema ist, weil es bei uns sehr viel leerstehende Wohnungen für Touristen gibt. Und das ist zum Beispiel was, was in unserem Ressortbereich liegt. Dann aber hat die Stadt Salzburg zum Beispiel auch eigene Wohnungen, die der Stadtkern, die aber saniert Kern zum Großteil. Darum können wir uns in unserem Ressort kümmern. Aber auch darüber hinaus im Gemeinderat hat man natürlich im Bereich der städtischen Betriebe sehr viel Möglichkeit, ins Leben der Menschen einzugreifen. Also in Salzburg gibt es die sogenannte Salzburg AG. Das ist ein Energie-, Verkehr- und Telekommunikationsunternehmen und das gehört auch zu 30% der Stadt. Und dieses Unternehmen fährt in die letzten Jahre seit der Teuerung Rekordprofite ein, während in Salzburg, wie vorher schon besprochen, Menschen mit Stromabschaltungen kämpfen und unter der Woche der Bus nur noch bis 10 fährt. Und das sind, würde ich sagen, die Hebel, die großen, an die man ansetzen kann. Darüber hinaus gibt Lokalpolitik natürlich auch immer her, den Lebensraum der Menschen einfach lebenswerter zu gestalten. Salzburg ist ein sehr großes Freiluftmuseum und es fühlt sich oft sehr an, als wäre es nicht für die Menschen gemacht, die dort wohnen. Und das ist was, was man auf jeden Fall ändern muss.
Ist dann eher für die ganzen TouristInnen gemacht, die die Alpensicht genießen wollen und historische Bausubstanz.
Genau.
Aber was sich da ja ganz klar zeigt, ist, dass es doch auf der Kommunalebene eigentlich ganz, ganz viel gibt, was man sehr konkret machen kann. Also es nicht unbedingt immer gleich eine übergeordnete Politikinstanz braucht, um Lebensbedingungen konkret anzugehen und zu verändern. Jetzt ist eine Thematik, die zumindest in der deutschen Kommunalpolitik gerade ganz relevant ist, die prognostizierten Wahlerfolge der AfD, die im Raum stehen, die von Umfragen her sozusagen einfach die Befürchtung ist, dass hier eine rechte bis faschistische Partei an Machtpositionen kommt, um die Gesellschaft umzubauen. Das Ganze natürlich im Rahmen eines eher europapolitischen Diskurses, der ja auch um Migrationsbekämpfung geht, also das Ertrinken lassen von Menschen im Mittelmeer als ein Beispiel an der Stelle. Und das ist, warum jetzt praktisch auch sehr viele Diskussionen hier stattfinden über, was man eigentlich jetzt noch in diesem Wahlkampf oder vor den Wahlen, die anstehen, tun kann, um dieser rechten Welle irgendwie zu begegnen. Ihr habt jetzt schon länger die Erfahrung, mit einer starken FPÖ eine solche Partei zu haben und sitzt jetzt auch mit einer ordentlichen Stimmenmenge mit denen in einem Gemeinderat. Habt ihr eine Strategie, wie ihr mit der FPÖ umgeht, die vielleicht auch interessant sein könnte, zum Elemente klauen oder zumindest einfach verstehen, wie das funktionieren wird in Zukunft oder auch schon aktuell funktioniert, die vielleicht was anderes sind wie die viel diskutierte Brandmauer in Deutschland?
Auf jeden Fall. Also wir stellen uns eigentlich nie hin und sagen, wir sind gegen rechts, wir sind gegen die FPÖ. Unser Hauptfeind ist die konservative ÖVP. Wir lassen uns auf das Thema Migration bzw. auf andere Themen, wo die Rechten eine Deutungshoheit haben praktisch, einfach überhaupt nicht ein. Wir können das Thema Migration nicht drehen medial. Was wir aber machen können, ist, wir können immer wieder in jeder Wortmeldung sagen, das Wohnen ist zu teuer, das Wohnen ist zu teuer, das Wohnen ist zu teuer. Und man sieht super, dass das funktioniert, weil die Rechten in Salzburg statt Ausländer raus oder was auch immer sie hätten plakatieren können, haben sie Linksruck verhindern plakatiert, mit einem Motiv mit Hammer und Sichel. Und kurz vor der Wahl hat der FPÖ-Kandidat so Pappaufsteller von sich in der Stadt verteilt, wo er mit einem Schild gestanden ist, wo drauf gestanden ist, ich stehe hier für günstige Mieten. Also mit solchen Aktionen übernehmen die Rechten unsere Themen und die Menschen, die uns wählen, die Migrationshintergrund haben, denen ist ja trotzdem geholfen, wenn die Mieten billiger werden, wenn die Strompreise nicht so stark steigen, wenn die Stadt einfach lebenswerter ist für normale Menschen. Da müssen wir nicht uns die ganze Zeit hinstellen und diesem Migrationsthema so viel, ja, so viel Raum geben, wo wir eh einfach schon verloren haben bei dem Thema.
Das heißt also tatsächlich mit den eigenen Themen vorangehen, statt sich von den Themen der anderen treiben zu lassen. Ja. Also wenn ich mir jetzt so auf der einen Seite die Sozialstunde anschaue, auf der anderen Seite dieses eigene Themen setzen, ist das auch eine Strategie, die praktisch österreichweit auf einer bundespolitischen Ebene funktionieren kann, wo ja tatsächlich auch Migrationsgesetzgebung eine Rolle spielt, zum Beispiel?
Würde ich auf jeden Fall schon sagen. Also natürlich spielt Migrationspolitik auf unserer Handlungsebene jetzt auch nicht so viel Rolle wie einfach Wohnungspolitik, das ist ja klar. Aber ich glaube auch, dass man im nationalen Parlament mit einer konsequenten sozialen Politik, in der man sie immer wieder konsequent eben für die wirklichen Probleme der Menschen einsetzt und ihnen andere Handlungsmöglichkeiten gibt, anstatt diese Ausländer-Raus-Parolen, die ja in Wirklichkeit die einzige Lösung sind, die die Rechten anbieten für sehr vielfältige Probleme. Und wir haben da unserer Meinung nach bessere Lösungen. Und wir werden weiter die Strategie verfolgen, unsere Lösungen und unsere Ansichten lautstark zu vertreten, anstatt uns auf rechten Dialog einzulassen. Aber wenn man hoffentlich dann im Herbst in den Nationalrat in Österreich einzieht.